Am Mikrofon begrüßt Sie Fabio Dice zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Unser heutiges Thema war in den letzten Wochen immer wieder in den Kulturteilen der Zeitungen anzutreffen. Auch im Tagesanzeiger und der NZZ waren unlängst Artikel zum Thema zu lesen, wie gefährlich es in Zeiten der Corona-Pandemie eigentlich ist, in einem Chor zu singen. Das gemeinsame Singen auf engem Raum gilt vielen geradezu als Brandbeschleuniger für das Coronavirus. Und diese These ist nicht aus der Luft gegriffen. Dramatisch hohe Ansteckungszahlen wurden in Zusammenhang mit Chorproben, beispielsweise in Amsterdam, im amerikanischen Bundesstaat Washington oder kürzlich aus Frankfurt bekannt, wo sich beim gemeinsamen Singen im Gottesdienst über 100 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt haben sollen. Der Chor ist auch am Opernhaus Zürich eine große und wichtige Stütze unseres Betriebes. Die aktuelle Situation trifft unsere Sängerinnen und Sänger besonders hart. Gleichzeitig sind unterdessen verschiedene wissenschaftliche Studien durchgeführt worden, die ein bisschen Hoffnung machen. Für diese Podcast-Folge haben wir uns mit diesen Studien beschäftigt und den Chordirektor Ernst Raffelsberger zum Gespräch eingeladen. Herzlich willkommen, Ernst Raffelsberger.
Herzlich willkommen.
Sie wohnen direkt hinter der Grenze in Deutschland. Konnten Sie heute ohne weiteres in die Schweiz einreisen und hier hinkommen?
Ja, es war heute überraschenderweise für mich relativ problemlos möglich. Es ist heute mein erster Besuch in der Schweiz seit über 2 Monaten. Es war die Grenze ziemlich dicht in der letzten Zeit und jetzt scheint sie langsam wieder zu öffnen.
Wir haben ja im März den Proben- und Spielbetrieb unterbrochen und wir haben im Chor insgesamt 3 Verdachtsfälle im Hauschor gehabt, sowie weitere 3 Verdachtsfälle und 3 bestätigte Fälle im Bereich des Zusatzchors, der Zuzüger und der Sopralti. Das ist verglichen mit den dramatischen Ereignissen, die ich gerade geschildert habe, eigentlich eine sehr gute Entwicklung. Haben Sie diese Entwicklungen in anderen Chören, die so durch die Presse gegangen sind, verfolgt?
Ja, ich habe verfolgt die Beispiele, die Sie auch genannt haben, mit Amsterdam, Berlin. Und das ist wirklich das Problem ist ja, dass wir auf einer Weise arbeiten, die derzeit also den Hygienemaßnahmen wirklich sehr zuwiderläuft. Ja. Wir können nur in Gruppen, wir haben enge Abstände. Wir haben im März noch Probe auf der Studiobühne gehabt, wo wir 2 Meter Abstände hatten. Fand ich für mich relativ schwer, da auf einen guten Klang zu kommen. Die Rückmeldungen aus dem Chor waren unterschiedlich. Manche haben es als sehr positiv empfunden. Manche haben gesagt, es ist schwer, wenn ich meine Nachbarn nicht gut höre. Also ich hoffe, dass wir da irgendeine Lösung finden, um da wieder arbeiten zu können.
Im Chorsaal wäre das ja gar nicht so möglich.
Der Chorsaal ist derzeit, denke ich, also für uns ein bisschen, es ist so schon schwierig, weil er relativ klein ist. Und mit dem ganzen Chor ist der Chorsaal in nächster Zeit sicher nicht möglich, dort rein zu probieren.
Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie solche dramatische Entwicklung bei anderen Chören lesen? Sind Sie froh, dass wir den Spielbetrieb so rechtzeitig unterbrochen haben?
Natürlich bin ich froh, dass wir da jetzt wirklich eine verantwortungsvolle Leitung haben und da nicht dieser Gefahr ausgesetzt werden. Ist auch die Rückmeldungen aus dem Chor sind so, oder auch die Ängste natürlich, wann müssen wir wieder arbeiten, wann dürfen wir wieder arbeiten.
Es gibt beides.
Es gibt auch viele, die sagen, wenn es morgen losgeht, wir sind sofort dabei. Aber ich denke, es ist wichtig, dann doch die Ängste irgendwie da wahrzunehmen und schauen, dass wir da eine gute Lösung finden, damit wir wirklich alle ins Boot holen können.
Die Meldungen aus der Presse sind ja auf den ersten Blick auch wirklich dramatisch. So zum Beispiel der Titel eines NZZ-Artikels vom 1.4. war »Wenn Singen tötet« oder in der amerikanischen Presse, so zum Beispiel im Cincinnati Inquirer vom 10.5. wird sogar spekuliert, ob das Singen im Chor erst wieder möglich sei, wenn eine Impfung auf dem Markt ist. Und jetzt wurde allerdings in der Zwischenzeit auch wurden verschiedene Studien gemacht, unter anderem eine vielbeachtete und sehr sorgfältig durchgeführte wissenschaftliche Studie am Freiburger Institut für Musikermedizin. Das ist eine sogenannte Risikoeinschätzung einer Coronavirus-Infektion im Bereich Musik, durchgeführt von Professor Bernhard Richter und Professor Claudia Spahn, die dieses Institut leiten. Und ich konnte im Vorfeld dieser Podcast-Folge mit Herrn Bernhard Richter telefonieren. Und in dieser Risikoeinschätzung wird unter anderem auch dieser bereits angesprochene Fall in Washington genauer unter die Lupe genommen. Und da gibt es schon sehr interessante Erkenntnisse, wenn man das mal so ein bisschen genauer auffächert. Und die hat mir Herr Richter geschildert.
Der Indexpatient, der vermutlich am 10. März dann insgesamt 52 Mitglieder eines Chores angesteckt hat, also eine große Zahl in einem Chor, der hatte schon mehrere Tage vorher, nämlich seit dem 7. März, Symptome, ist trotz Symptomen in die Probe gegangen. Das wäre zum Beispiel ein typischer Fall für diese Incoming-Kontrolle. Dann war ein sehr hohes mittleres Alter in dem Chor festzustellen, nämlich 69 Jahre. Und die Patienten, die dann tatsächlich auch ins Krankenhaus mussten, nämlich drei, hatten zwei oder mehr Vorerkrankungen. Von diesen drei sind dann auch zwei unglücklicherweise verstorben. Außerdem ist diese Chorprobe so gewesen, dass in der Mitte der Chorprobe es zu Raumwechseln gekommen ist und es gab auch eine Snackpause, also soziales Meeting sozusagen, wo man auch nicht sicher ausschließen kann, dass es nicht im Rahmen dessen dazu gekommen ist, dass da zum Beispiel Kontakt- oder Tröpfcheninfektionen stattgefunden haben könnten. Das heißt, ganz viele von den Maßnahmen, die wir heute empfehlen würden, wurden dort gar nicht durchgeführt. Es wurde auch in dem Raum wohl nicht gelüftet, also das Lüften war gar kein Thema. Und es war auch die Dauer der Chorprobe kein Thema, dass man eine kürzere Chorprobe durchführt. Also man darf das nicht verharmlosen, aber man muss auch sehr genau hinschauen, bevor man zu Schwarz-Weiß-Aussagen kommt, eindeutig, das muss das gewesen sein. Es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Aerosolübertragung in diesen Fällen eine Rolle gespielt hat, aber es ist nicht der einzig mögliche Einflussfaktor, der zu beachten ist.
Wenn man jetzt die Studie genauer jetzt beleuchtet kriegt, gibt es doch einen ganz anderen Blick. Das heißt, man muss wirklich das ganze Umfeld betrachten. Was hat alles eine Rolle gespielt, was wir nicht beachten oder was eine Schlagzeile nicht wiedergibt? Und da kriegt es doch eine ganz andere Färbung. Und ich denke, es gibt schon Punkte, die man beachten kann, wo man schauen muss, welche Risikofaktoren kann man abschwächen. Und ich denke, dass wir dann doch schneller vielleicht zu einer guten Lösung kommen können. Thank you.
Das war der Chor der Bediensteten aus dem dritten Akt von Donizettis Don Pasquale. Sie haben den Chor und das Orchester des Opernhauses Zürich unter der Leitung von Nello Santi gehört. Ja, Herr Raffelsberger, so hat es im Opernhaus schon länger nicht mehr geklungen.
Das geht uns wirklich ab. Und einfach zu Santi möchte ich noch sagen, was ich wirklich sehr bedauert habe. Wir hätten Ende März ein Gedenkkonzert anlässlich seines Todes gehabt, zu dem es leider nicht mehr gekommen ist. Darum fand ich jetzt schön, doch den Santi nochmal zu hören.
Herr Raffelsberger, wie sind Sie seit dem März mit den Sängerinnen und Sängern des Chors in Kontakt geblieben?
Es gibt regelmäßig eine Zoom-Konferenz jede Woche, wo ich dann auch meistens dabei bin. Das finde ich ganz interessant. Die Teilnehmerzahl ist sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die mir E-Mails schreiben, viele Fragen. Wann geht's weiter? Wie ist die Einschätzung? Man spürt manche Ängste, man spürt auch den Willen, unbedingt wieder auf die Bühne gehen zu können. Also ich finde, der Chor hat einen sehr großen Antrieb, wieder seiner Arbeit nachgehen zu können. Es gibt dann das Problem natürlich auch mit den anderen Chören, die wir haben. Zum Beispiel möchten wir mal den Kinderchor aufgreifen. Mhm. Wir hätten eine Uraufführung oder haben eine Uraufführung, ist geplant im Herbst. Die Noten sind seit Februar fertig. Seither habe ich keine Probe mehr mit dem Kinderchor haben können. Das heißt, ich habe jetzt da versucht, Probenmaterial zu erstellen. Die Kinder sind ja jetzt, hoffe ich, etwas geübt mit Heimarbeit.
Mhm. Kinder, die Uraufführungsmaterial selber auf sich selber gestellt sind zu Hause, üben, ja, finde ich relativ schwierig, oder?
Es ist schwierig. Es wäre sinnlos, denen die Noten zu schicken. Mhm. Ich habe mir dann wirklich die Mühe gemacht und auch mit guter Hilfe vom Verlag habe ich dann so mit der Software Videos hergestellt, wo man den Ton hört, wo man dann die Noten mitlesen kann, wo er Metronom mitschlägt, wo man dann, glaube ich, doch ganz gut verfolgen kann, wie das ist und das vor allem auch akustisch hört.
Dass man es hört.
Und ich hoffe, dass sie da einfach wirklich auch, dass das für die eine gute Hilfe ist. Es wird auch Unterschiede geben. Die ein Instrument spielen, für die wird es leichter, für manche wird es schwieriger sein. Aber wie dann letztendlich das Ergebnis ist, ich bin schon sehr gespannt auf die erste Probe, die da mit den Kindern möglich ist.
Gibt es im Hauschor ähnliche Maßnahmen oder wie halten sich die Sängerinnen
wir
und Sänger
haben
des
auch,
Chors?
Also wir haben dann sofort, nachdem klar war, dass also keine weiteren Proben stattfinden, haben wir die Stücke, die noch in Planung waren oder in Planung sind, haben wir das Notenmaterial verschickt. Das war also, am Anfang war es Boris, war Aida, Faust. Die Sachen sind dann leider abgesagt worden. Ja. Bei Boris hatte ich schon relativ großen Probenaufwand gehabt. Also wir haben schon einen ganz guten Stand gehabt. Da ging es jetzt dann vor allem auch darum, auswendig zu lernen. Die große Hürde beim Boris ist natürlich die russische Sprache. Mhm. Und da hat mir die ganzen Chorstellen auf Band gesprochen. Also der Chor hat dann gekriegt, das wirklich original russisch, um das dann auch lernen zu können. Ich habe dann auch von einer Aufnahme die ganzen Chorstellen rausgeschnitten, damit die auch dann wirklich das Gesamte hören und da Hilfen haben, um da wirklich mit dem Stück weiterzukommen.
Das heißt, in der nächsten Produktion auf Russisch werden wir vom Chor jedes Wort verstehen.
Das hoffe ich auch, dass man auch schon ein bisschen verstanden hat.
Nee, das habe ich damit natürlich nicht gemeint. Aber es ist natürlich schön, dass dann wenigstens schön, dass so eine Zeit dazu hilft, dass man sowas intensivieren kann.
Genau, und ich muss sagen, da bin ich auch sehr dankbar, dass wirklich die Abteilungen zusammenhelfen und dass wir da wirklich schauen, dass wir da irgendwie gute Lösung finden. Weil mein Antrieb war, dass wir, wenn es wieder losgeht, dass wir dann einfach auf einem guten Niveau einsteigen können und nicht diese Zeit, die wir jetzt ein bisschen lahmgelegt sind, dann, dass die uns bremst. Ich hoffe, dass auch alle ihre Stimmen pflegen. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch ganz gut, dass manche Wehwehchen jetzt sich in Ruhe haben heilen können. Also ich hoffe eigentlich, so wie es auch immer nach dem Sommer eigentlich, ich finde den Anfang immer sehr schön, wenn man so einen erholten Chor hat. Und ich erwarte, dass wir das eigentlich auch haben und ich hoffe einfach auch auf einem guten Niveau einsteigen können.
Jetzt haben wir ja vorher von Bernhard Richter unter anderem gehört, dass es eben nicht nur um das Singen an sich, sondern stark auch um das Sozialverhalten geht. Und wir haben ja eine besondere Situation bei uns an der Oper. Wir sind ja nicht ein Konzertchor, der in Reih und Glied auf der Bühne steht, sondern wir sind zusätzlich zum realen sozialen Körper oft noch ein fiktiver sozialer Körper. Der Chor spielt ganz verschiedene Rollen, bewegt sich, interagiert. Ja, ist eigentlich das überhaupt auseinander zu dividieren bei einem Opernchor? Oder was für Formate sind in dem Fall jetzt aus Ihrer Sicht noch zu denken? Müssen wir auf Konzertantenbetrieb umstellen, so wie das im Moment aussieht?
Ja, das ist ein bisschen die Krux, die wir haben. Also ich muss sagen, ich bin immer sehr froh um einen Regisseur, der den Chor viel beschäftigt, weil dann auch die musikalische Qualität gut ist. Ein Chor, der keine Spannung aus szenisch hat, ist auch musikalisch schwer in die Gänge zu bringen. Darum ist das eigentlich ein ganz wesentlicher Faktor, weil einfach man Musik ist Emotion, in der Oper ist Emotion pur. Und das hat auch eben auch mit der Körperlichkeit zu tun. Wie das in Zukunft sein wird, also da habe ich eben auch ein bisschen Sorge, dass das einfach nicht möglich ist. Ich denke, da wird unser technischer Direktor sagen, was auf der Bühne geht und was nicht geht, welche Abstände einzuhalten sind oder nicht. Vielleicht kann man aus anderen Räumlichkeiten den Chor einspielen, einfach um eine Form von Live-Erlebnis zu haben. Ich finde einfach, das Live ist das Wichtigste. Also Konzerve ist halt ein Bild von einem kalten Buffet. Man weiß, wie es ausschaut, aber man weiß nicht, wie es riecht und schmeckt.
Genau, diese Schutzkonzepte und auch die technischen Maßnahmen sind ja im Moment eigentlich im Flow. Die verändern sich relativ schnell. Von daher ist es auch ganz schwierig, jetzt verlässliche Angaben zu machen.
Ich denke auch, man weiß ja nicht, was in einer Woche ist. Und ich finde die Vorgaben auch wirklich immer hinterfragen. Ich finde das ganz einen wichtigen Punkt. Mhm. Und nur auf das zu hören, was man gerne hören möchte, ist auch keine Lösung. Darum finde ich eine gute, weit gefächerte Information sehr, sehr wichtig.
Herr Raffelsberger, Sie sind nicht nur seit 1993 als Chordirektor am Opernhaus Zürich engagiert, sondern seit 2012 auch Sommer für Sommer bei den Salzburger Festspielen tätig. Und nachdem lange Zeit Unklarheit geherrscht hat, ob ausgerechnet das 100-Jahre-Jubiläum in diesem Sommer stattfinden kann, ist jetzt gerade vor kurzem herausgekommen, dass die Festspiele tatsächlich in verschlankter Form stattfinden können. Wissen Sie da als Chordirektor schon Näheres, ob auch Projekte mit Chor stattfinden oder sind das dann genau die Projekte, die jetzt wahrscheinlich verschoben werden?
Ich habe auch nur wenige Informationen. Also es wird nächste Woche das Programm definitiv bekannt gegeben werden. Soweit ich weiß, soll auch Oper gespielt werden, aber es sollen in erster Linie Oper gespielt werden, die keinen großen Aufwand haben von der Personenzahl. Das heißt, es wäre zum Beispiel in Boris Godunov geplant. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das stattfinden kann. Die Vorgabe der österreichischen Politik war jetzt so, dass es in dieser Form möglich sein wird, Festspiele zu machen. Und da wurde immer betont, was auf der Bühne passiert, ist in der Eigenverantwortung der Künstler. Da kann ich mir ehrlich gesagt noch nicht wirklich genau vorstellen, was das heißt.
Sie haben uns eine Musik mitgebracht von den Salzburger Festspielen, in die wir jetzt reinhören wollen. Und zwar ist das der Schlusschor aus dem Herbst, Juche, der Wein ist da, aus den Jahreszeiten von Josef Haydn.
Also ich habe die Musik ausgesucht, das war die letzte Arbeit, die ich mit Nikolaus Anokur hatte. Ich hatte das Glück, seit 1993 viel hier in Zürich mit ihm zu machen. Meine erste Premiere war eine Premiere mit Anokur, das war Alcina, ich glaube Februar 1994. Und das war jetzt eine Aufnahme von 2013, Konzert mit den Wiener Philharmonikern und dem Konzertverein Wiener Staatsopernchor und meine letzte Arbeit mit Anokur. Und das war schon eine sehr erfüllende Zeit und erfüllende Arbeit mit ihm.
Wir wollen uns jetzt noch mal ein bisschen genauer dieser Studie zuwenden oder dieser Risikoeinschätzung vom Freiburger Institut für Musikermedizin. Und zwar ist da ja schon der Begriff Aerosol gefallen und das ist ein Begriff, den vielleicht nicht alle ganz genau definieren können. Und ich habe Bernhard Richter gebeten, da ein bisschen Klarheit zu schaffen.
Viren übertragen sich hauptsächlich über Tröpfcheninfektionen, Kontakte, also Schmierinfektionen, wo man diese Tröpfchen anfasst und dann ins Gesicht bringt, Mund, Nase, Auge, oder eben über Luftübertragung. Und da ist ja sprichwörtlich die sogenannten Windpocken. Das heißt also eine Virusinfektion, die über den Wind, über die Luft übertragen wird. Und das sind eben diese berühmten Aerosole. Diese Aerosole sind auch mini kleine Tröpfchen, die aber so klein von ihrer Größe sind und ihrem Gewicht, dass sie in der Luft schweben können. Die sind eigentlich nicht direkt sichtbar. Man kann es vielleicht am ehesten tatsächlich mit Nebeltröpfchen oder Ähnlichem nur modellhaft vergleichen oder vielleicht auch mit der Atemwolke, die man im Winter, wenn man in die Kälte tritt, vielleicht auch sehen kann. Aber diese Aerosole können sich im ganzen Raum verbreiten und auch dort längere Zeit in der Luft schweben. Und jetzt ist eben in den letzten Wochen der Blickwinkel auf diese mögliche Übertragung von Aerosolen gelangt. Problem dabei ist, wenn Sie da fünf auch Fachleute fragen, wirkliche Experten, bekommen Sie nicht fünf eindeutig klare, gleichsinnige Meinungen, sondern manche neigen jetzt dieser Aerosolverbreitung mehr zu, andere weniger. Das liegt hauptsächlich daran, dass diese Viren auch noch als aktive, krankheitsauslösende Viren in den Aerosolen nachgewiesen werden müssen. Und deswegen sind da noch solche offenen Fragen.
Offene Fragen noch bei den Aerosolen. Herr Raffelsberger, haben Sie diese Studien in diesen Details auch verfolgt bisher?
Natürlich verfolgt man, weil man möchte ja irgendwie auch schauen, gibt es eine Lösung für unseren Arbeitsbereich? Mhm. Und das Problem ist ja, man weiß noch viel zu wenig. Es gibt natürlich widersprechende Studien, was, glaube ich, auch ein ganz normaler wissenschaftlicher Vorgang ist. Denn man kann, es gibt ja nicht so, das ist die Lösung und dann, wenn man es von der anderen Seite betrachtet, merkt man, es könnte auch anders sein. Darum finde ich auch, das, wenn es sich widerspricht, nicht unbedingt negativ, sondern ich denke, das ist das, was die Wissenschaft letzten Endes voranbringt.
Empirische Forschung, genau. Das waren eigentlich verschiedene.
Und darum finde ich auch zum Beispiel lächerlich, wenn man sagt, die Wissenschaft, die Virologen, sie widersprechen sich. Ich meine, das ist eine sehr populistische Betrachtungsweise.
Genau, und trotzdem ist es Bernhard Richter gerade ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass ein umfassendes Risikomanagement nur funktioniert oder je besser funktioniert, je mehr Parameter eigentlich klar sind.
Genau.
Und deshalb entwickeln die diese Studie auch immer weiter.
Ja, und es ist auch jetzt vom Bayerischen Rundfunk wurden ja jetzt auch eine Studie in Auftrag gegeben, wo eben Sänger, wo gerade diese Aerosole untersucht werden.
Aber ja. Da war, wie haben die das gemacht?
Die haben so quasi so E-Zigarettenrauch eingeatmet und dann da gesungen und dann sieht man diese Wolke.
Man sieht die Wolke.
Man sieht die Wolke. Da war jetzt am Samstag eine Sendung, wo der Bayerische Rundfunk da mit Leuten aus dem Chor, aus dem Orchester da einfach ein dreistündiges Programm gemacht hat. Mhm. Nur, ich habe so gehofft, dass es auch ein Ergebnis gibt, aber so weit ist man noch nicht. Also ich warte sehr drauf, was kommt hier raus, weil das für unseren Bereich natürlich extrem wichtig ist.
Was ich an der Freiburger Studie sehr interessant finde, ist, dass sie nicht erst beim Singevorgang ansetzen, also nicht nur das Singen an sich untersuchen, sondern dass es ja schon auch darum geht, wer kommt überhaupt zu einer Probe, in welchem Abstand wird geprobt, was sind das für Raumverhältnisse. Und dazu möchte ich gerne nochmal Bernhard Richter einspielen.
Wir denken, dass diese Tröpfcheninfektion durch die Abstandsregel sehr gut in den Griff zu bekommen ist. Jetzt, die Aerosole scheinen mit der Raumgröße, also mit dem Volumen des Raumes, der Anzahl der Personen, der Dauer, wie lange sich die Personen singend oder spielend in dem Raum aufhalten und den Lüftungsverhältnissen einigermaßen gut in den Griff zu bekommen. Das heißt, wenn die Dauer der sängerischen Tätigkeit oder der bläserischen Tätigkeit begrenzt ist auf zum Beispiel 15 Minuten, wenn dann sehr gut gelüftet wird oder eine sehr gute Klimaanlage mit hoher Luftwechselzahl vorhanden ist, die vielleicht auch noch mit Filtern arbeitet, dann kann man das Risiko dieser Aerosole auf jeden Fall deutlich senken. Also dass durch eine Aerosolverbreitung die Aerosole dann mit Viren belastet sind und die dann zu weiteren Infektionen führen.
Ich habe jetzt auch eine interessante Studie gelesen, dass man mit UVC-Licht Versuche gemacht hat und damit fast 100% der Viren abtöten kann. Was, glaube ich, gerade für das Desinfizieren eines Raumes wahrscheinlich vielleicht ein guter Weg sein kann.
Das ist aber eine andere Studie dann.
Nicht das ist eine andere Studie, ja. Aber das habe ich kürzlich in der Zeitung gelesen, das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, weil wir haben auch Räume, wo man nicht so gut lüften kann. Genau. Aber vielleicht ist das dann...
Eine gute Klimaanlage haben wir meines Wissens aber auch am Opernhaus, also bei uns auf der Hauptbühne. Also auch das könnte ein Vorteil sein. Sind Sie da als Chordirektor überhaupt schon in diese Prozesse mit einbezogen oder sind das im Moment hauptsächlich technische Fragen und die künstlerischen Fragen müssen jetzt quasi hintanstehen?
Ich denke, dass schon in erster Linie die technischen Fragen geklärt werden müssen. Also es gab schon einige Sitzungen, wo ich bisher, eben weil ich meinen Wohnsitz im Ausland habe, nicht teilnehmen konnte, aber mein Kollege war da jetzt immer dabei. Also wir sind mit eingebunden, ich habe auch dieses Schutzkonzept jetzt erhalten. Aber ich denke, die Vorgaben werden in erster Linie von der technischen Direktion kommen. Wir müssen schauen, wie das künstlerisch dann umzusetzen ist.
Wir haben vorhin schon über Eigenverantwortung gesprochen, über den individuellen Schutz. Und da gibt es auch noch eine Empfehlung oder ein Thema, das die Freiburger Studie tatsächlich stützt. Wir hören nochmal Bernhard Richter.
Eine interessante Möglichkeit sind auch noch diese Masken, die man tragen kann zum Fremd- und Eigenschutz. Wenn man damit noch singen will, kann man keine FFP2- oder FFP3-Masken anziehen. Aber auch die chirurgischen Masken bieten zumindest einige Vorteile, besonders wieder bei den Tröpfchen auf jeden Fall. Vermutlich aber auch bei der Aerosolausbreitung. Die Aerosole werden dadurch nicht gestoppt, vor allem die ganz kleinen Partikelchen, weil die durch die Masken durchgehen. Aber es ist so, dass es Studien gibt, dass Menschen, die diese Masken tragen, deutlich weniger andere infizieren können. Das hat man bei Coronaviren schon vor der jetzigen SARS-CoV-2-Virus-Variante gesehen. Und man kann es auch experimentell in Tierexperimenten zeigen, dass sie durchaus eine ganz gute Reduktion des Risikos haben.
Singen mit Maske, ein umstrittener Punkt. Wie stehen Sie dazu, Herr Raffelsberger? Ist das eine zwar unangenehme Möglichkeit oder sind Sie dadurch doch die künstlerische oder persönliche Freiheit dann zu stark eingeschränkt?
Das ist jetzt für uns insofern ein interessanter Punkt. Das haben wir auch bisher im Alltag, haben wir manchmal, dass wir Masken tragen müssen, was fürs Singen eigentlich schon unangenehm ist, weil das ganze Körpergefühl anders ist. Man singt schon anders, wenn man Hut auf hat, wenn man sich anders hört. Mhm. Also mein Kollege Janko Kastelitz, der ist bei einer Studie dran, die versuchen, spezielle Masken für Chorsänger zu entwickeln. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die gediehen sind. Also das fände ich einen sehr interessanten Ansatz, weil es müsste doch einige Voraussetzungen erfüllen, damit man damit singen kann. Mit normalen Masken stelle ich es mir schwierig vor. Ich merke es, wenn ich im Geschäft mit Maske bin, man spricht anders, man hört anders.
Es klingt anders.
Das ist so, ich sage immer, wenn man dem Orchester dann Handschuhe gibt und spielt jetzt, es ist anders, es fühlt sich anders an.
Wir kommen zu einer nächsten Musik mit unserem Chor und zwar singt dieser Chor »Oh, welche Lust, in freier Luft den Atem leicht zu heben«. Das sind Worte, die fast ein bisschen ironisch klingen nach dem, was wir gerade besprochen haben. Der Gefangenenchor aus Ludwig von Beethovens Fidelio.
Thank you. Recht weise, haltet euch zurück. Wir sind berauscht mit Ohr und Blick. Wir sind berauscht mit Ohr und Blick.
Schwingt man, schwingt man, schwingt man, schwingt man, schwingt man.
Das war der Chor der Gefangenen aus Ludwig van Beethovens Fidelio in einem Live-Mitschnitt aus dem Opernhaus Zürich. Sie haben den Herrenchor des Opernhauses Zürich und die Philharmonia Zürich unter Leitung von Markus Poschner gehört. Ja, wir sind belauscht mit Ohr und Blick. Auch das ein Text, wo man das Gefühl hat, Beethoven hat irgendwie geahnt, um welche Themen es sich hier zu seinem 250. Geburtstag dreht. So haben wir uns das eigentlich nicht vorgestellt.
So haben wir uns das nicht vorgestellt, ne. Es ist sowieso ein Chor, der unheimlich beeindruckend ist. Und was mich in dem ganzen Zusammenhang auch immer wieder sehr rührt, ist die Zeit, wo auch dieses Heiligenstädter Testament geschrieben hat, wo er dann wirklich sich beschwert, dass er in welcher schwierigen Situation er ist. Insofern passt es, finde ich, doch jetzt ganz gut.
Beethoven hat ja durchaus auch nicht in einfachen Zeiten gelebt und auch nicht
überhaupt
in ruhigen,
nicht.
Also Pandemien, Krieg und so weiter.
Ja. Hat er alles. Und dann sein persönliches Schicksal noch dazu, gerade für Musiker, also ich stelle mir das extrem schwer vor. Und dann diese grandiose Musik zu schreiben, also er hat wirklich meine absolute Bewunderung.
Herr Raffelsberger, machen Ihnen diese wissenschaftlichen Studien Mut für die Zukunft?
Eigentlich schon. Also was ich vor allem, was ich als sehr optimistisch einschätze, ist, dadurch, dass es ja kein lokales Problem ist, sondern weltweites, sind sehr viele interessiert, da eine Lösung zu finden. Und ich denke, dass viele Hirne einfach dann schneller was zustande bringen, als wenn das wirklich nur vereinzelte Forschergruppen wären. Und ich denke, dass das auch einen guten Austausch wird. Und ich hoffe doch, dass wir da einfach, je mehr wir wissen, desto besser können wir umgehen damit und desto einfacher können wir auch wirklich vielleicht Lösungen finden. Ich denke, es braucht einfach noch Geduld. Ich denke, unterschätzen darf man das Problem auf keinen Fall. Aber ich denke, wir können schon Hoffnung haben, dass wir eine Lösung finden, die auch unseren Bedürfnissen in etwa gerecht werden kann.
Wenn es wieder losgeht, welche Arbeit muss dann zuerst geleistet werden, wenn die Sänger und Sängerinnen wieder zusammenkommen können?
Ja, das ist ja das Problem, dass wir ja, also, ich vergleiche es mit, wir machen Mannschaftssport. Wenn ich einem Fußballer sage, du trainierst zu Hause und am Abend machen wir ein Bundesligaspiel, das geht nicht. Sondern die müssen ja gemeinsam spielen, um dann wirklich wieder als Mannschaft zu funktionieren. Ja,
genau.
Und im Chor ist es eigentlich ähnlich. Man kann vieles sicher auch zu Hause machen. Ich denke, auswendig lernen, solche Sachen, die Stimme pflegen, das kann man zu Hause sehr gut erledigen. Aber das, was den Chor dann letztendlich ausmacht, ist das Gruppengefühl und das der gemeinsame Klang. Und das kann man auch nur gemeinsam entwickeln.
Und fängt man da gleich mit großen Opernchören an oder sind das dann eher Stimmübungen, die man...
Na gut, man fängt schon... Also ich probe hauptsächlich die leisen Stellen, weil ich finde, den guten Chorklang, auch guten Orchesterklang erkennt man am Piano. Mhm. Wenn das Piano funktioniert, ist auch das Forte kein Problem. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ja. Darum probe ich vor allem wieder an den leisen Stellen, weil man da auch wirklich das Ohr trainieren muss. Und das Wichtigste am Singen ist das Ohr, glaube ich, wirklich das Zuhören. Man, dass sie es technisch gut umsetzen können, das erwarte ich von einem Berufschorsänger. Das muss gehen.
Für alle Chöre, die nicht zwingend in einem geschlossenen Raum singen müssen, hat Bernhard Richter noch eine Empfehlung.
Das Beste zum Risikomanagement ist tatsächlich Musizieren im Freien, was zumindest bei den Chören und auch bei den Blasmusikern, gerade auch im Laiensektor, sehr gut möglich ist. Natürlich nicht in einem Opernhaus und nicht mit einem Opernchor, das ist natürlich verständlich. Aber Felix Mendelssohn Bartholdy hat in einem Brief an seine Mutter das Singen im Freien als die beste, auch klanglich beste Möglichkeit für die Aufführung seiner Musik beschrieben. Er hat gesagt, sinngemäß, er geht mit 20 seiner Sänger, das waren Laiensänger, in den Wald und dort klingt es am allerfeinsten.
Also Mendelssohn gibt ja diese Chöre im Freien zu singen, ja, weil er dann lobt, wie schön diese Akustik ist. Mhm. Also meine Erfahrung ist, dass es relativ schwer im Freien ist. Gut, ich habe noch nie mit einem Chor in einem Wald gesungen. Das würde ich schon gerne mal ausprobieren. Weil wenn ich durch einen Wald gehe und höre die Vögel im Wald, ich finde das einen unheimlich spannenden Klang, den man ja nicht hört, wenn man auf einer Wiese ist.
Ja.
Das kann vielleicht funktionieren, aber ich finde es relativ heikel. Und auch so Open Air braucht halt einen großen technischen Aufwand, damit das wirklich gut klingt.
Also Ihrer Meinung nach eher ein bisschen eine romantische Vorstellung. Eine
sehr romantische. Vielleicht war das damals die Zeit sicher ruhiger, als wir es heute haben.
Das auf jeden Fall.
Aber das war jetzt auch ein großer Corona-Nebeneffekt, dass wir kaum Flugzeuge gehört haben, dass die Luft auf einmal klar und leise war. Das fand ich schon schön. Vielleicht hat es da auch besser geklappt. Ich weiß es nicht.
Zum Abschluss noch ein paar persönliche Fragen. Wir haben für unseren Podcast einen Fragebogen erstellt, der heißt kurz gefragt, schnell geantwortet. Und ich stelle Ihnen daraus ein paar Fragen. Eher ein Buch lesen oder Netflix-Serien gucken?
Auf jeden Fall ein Buch lesen.
Jetzt, wo die Bars wieder geöffnet sind, ein Bier in der Kneipe oder lieber ein Rotwein zu Hause auf dem Balkon?
Beides.
Haben Sie in dieser Zeit Ihr Altes aufgearbeitet oder etwas ganz Neues angefangen?
Auch beides. Also ich hab die Dinge gemacht, die man sonst vor sich herschiebt, zum Beispiel mein Arbeitszimmer einer gründlichen Inventur unterzogen. Und dann habe ich jetzt angefangen, im Pflegeheim und in Wohnheimen im Freien Konzerte zu machen. Ich bin mit Keyboard hin, habe für die alten Leute gespielt und das war eine ganz tolle Erfahrung. Das mache ich jetzt fast regelmäßig. Die sind unheimlich dankbar, einfach Musik live zu hören. Und ich muss sagen, ich finde auch schön, ein Publikum zu haben. Und das sind wirklich Leute, die dement sind, die vielleicht Depressionen haben. Man merkt auf einmal, wie die entspannt der Musik wieder lauschen. Und das ist, glaube ich, auch die Hoffnung und das, was die Leute auch an unserer Arbeit brauchen. Es reicht nicht, dass wir einfach unsere DVDs spielen, sondern die Leute wollen das Live-Erlebnis haben. Und ich denke, in die Richtung müssen wir arbeiten, um da wieder dieses Bedürfnis abdecken zu können.
Das finde ich eine sehr schöne Initiative von Ihnen. Haben Sie in der vergangenen Zeit ganz viele Nachrichten gelesen oder geguckt im Fernsehen oder nur das Nötigste?
Also am Anfang sehr viel.
Ja.
Und dann irgendwann merkt man, jetzt muss man auch den Kopf auch für was anderes haben. Habe dann versucht, sehr strukturierten Tagesablauf zu machen. Und jetzt, ich lese in der Tageszeitung und schaue, was ist. Ich schaue, wie die Entwicklung gerade natürlich bei diesen Studien sind. Ansonsten mache ich lieber was anderes.
Wenn Sie gerade nicht mit dem Chor proben, wie sind Sie auf der Straße anzutreffen, mit Schutzmaske oder mit Sonnenbrille?
Auf der Straße relativ wenig. Also ich genieße, dass ich einen Garten habe, dass ich einen Balkon habe, eine Terrasse, da bin ich am meisten anzutreffen. Auf der Straße bin ich eigentlich nur, wenn ich zum Einkaufen gehe, relativ selten. Und wenn, dann ist es bei uns Pflicht mit Schutzmaske.
Was wäre eher Ihre Aussage, eine Krise ist immer auch eine Chance oder ich kann Krisen nichts Positives abgewinnen?
Eine Krise hat auf jeden Fall auch was Positives. Man hinterfragt Dinge und ich muss sagen, auch in meiner eigenen Erfahrung muss ich sagen, es rückt wieder, mache Dinge zurecht. Also es ist schwierig, aber ich denke, wir werden viel Positives auch aus dieser Krise mitnehmen.
Wir hören nun noch einen Ausschnitt aus Christoph Willibald Glucks Iphigenie und Torit, eine Produktion, die wir in dieser Spielzeit ebenfalls auf dem Spielplan hatten. Sie hören diesmal den Damenchor des Opernhauses Zürich. das Orchester La Scintilla unter der Leitung von Gianluca Capuano. Chaste Fille de la Tourne mit diesem Bittgesang der Priesterinnen aus Christoph Willibald Glucks Oper Iphigenie en Tauride beenden wir die heutige Folge des Podcasts. Herr Raffelsberger, herzlichen Dank, dass Sie zu uns nach Zürich gekommen sind.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Die Risikoeinschätzung des Freiburger Instituts für Musikermedizin, über die wir gesprochen haben, können Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf der Website der Freiburger Musikhochschule einsehen. Und zwar unter www.mh-freiburg.de. Für Ton und Schnitt war Raphael Paczorek verantwortlich. Am Mikrofon verabschiedet sich Fabio Dice.